Guten Abend, Bibel lesen mit Gewinn. Wir haben einen fortlaufenden Erfolg, haben wir so den Eindruck. Aber heute sind auch einige entschuldigt und es ist in Naila leider gleichzeitig auch die Bibelwoche mit dem Bruder Timotheus. Das war vom Termin her etwas unglücklich gelaufen. Wir haben unabhängig voneinander geplant und deshalb gibt es jetzt auch diese Überschneidung. Aber ist auch in Ordnung, wenn man dann im Bonhoefferhaus sich aufhält, gleichzeitig oder zur gleichen Zeit. Bibel lesen mit Gewinn, Teil 11 bereits. So steht es hier schon durch den Beamer an die Wand geworfen. Wir hören wieder einiges Interessante, Wichtige über die Bibel, dass es eben Gewinn bringt, wenn man sie liest und wie wichtig die Bibel überhaupt für unseren Glauben ist. Und im zweiten Teil gehen wir ein bisschen weiter in der Auslegung des ersten Thessalonicher Briefes. Ich will aber, wenn wir uns schon mit der Bibel befassen, ein Bibelwort an den Anfang stellen, das Losungswort aus dem Psalm 109, Vers 26. Steh mir bei, Herr, mein Gott, hilf mir nach deiner Gnade. Ein Gebet, ein Hilfeschrei. Ein Hilfeschrei aus den Psalmen, ein Hilfeschrei mitten aus dem Volk Israel, eine Losung, die in die gegenwärtige Situation voll hineintrifft. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir dein Wort immer mehr und immer tiefer kennenlernen dürfen. Ja, dass wir Gewinn daraus ziehen. Und Herr, wir merken auch, wie in deinem Wort die Erfahrungen früherer Generationen zusammengekommen sind und uns in unserem Glauben auch bestärken. So auch dieser Hilferuf heute, das Losungswort. Ja, diesen Hilferuf, den wollen wir auch über dem Volk Israel ausrufen, gegenwärtig. Alles, was da geschieht, belastet und bedrückt. Wir bitten dich, hilf deinem Volk. Hilf mit deiner Gnade, mit deiner Güte, die du deinem Volk immer wieder neu erwiesen hast. Das bitten wir dich für die Situation dort in Israel, aber natürlich auch für uns. Sei uns nahe. Amen. Jetzt gebe ich gleich das Wort weiter an den Jens, der wir dann in der Abfolge seiner Vorträge weitermachen und uns wieder ganz Interessantes über die Bibel nahebringen. Vielen Dank schon im Voraus.
Einen guten Abend, auch von meiner Seite. Ja, ich habe so gedacht, bei der jetzigen Situation, auch gerade im Volk Israel, einfach so zur Tagesordnung überzugehen, ist nicht so leicht. Und man denkt an Israel, man ist bewegt von den Dingen, die dort geschehen. Man schaut ins Wort hinein, in die Bibel, und auch da sehen wir Dinge, die vorhergesagt sind über das Volk. Und gerade wenn man den Propheten Zacharja liest und jetzt diese Zeit anschaut. Und je nachdem, wie man das Wort versteht, ne? Aber man sieht Parallelen und dann kommt immer bei der Christenheit diese Frage auf, ist es jetzt soweit? Ja. Kommt jetzt bald Jesus wieder? Oftmals, schon in der Vergangenheit, immer in der Kirchengeschichte hat man das gesehen, wenn in Israel irgendwas passiert ist, jetzt kommt der Herr. Ja, aber wir sind dabei und beten für das Volk, beten für Israel, beten, dass Gottes Wille zustande kommt. Und wie gesagt, je nachdem, wie man die Bibel versteht, aber kann es auch mal sein, dass Israel nochmal ganz schlimme Zeiten durchmacht und von allen Nationen angegriffen wird. Und diese Dinge, die wir da in den Prophetien so finden. Lasst uns da immer wieder auch dran denken, jetzt in den Tagen im Gebet bei Israel zu sein. Gut, meine Überschrift für den heutigen Teil ist die Bibel, ein Buch voller Spannung. Ein Buch voller Spannung. Wenn man jetzt schon mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht die Bibel liest, und vielleicht ist es euch schon so ergangen, kann auch langweilig werden, oder? Immer das Gleiche. 10-mal gelesen, 20-mal gelesen. Ich weiß nicht, wie oft du die Bibel gelesen hast. Und jeder, der von uns schon etwas länger an der Bibel liest, hat aber auch gemerkt, dass Spannungen innerhalb der Schrift drin sind. Man stößt beim Lesen auf Aussagen, die wir nicht so richtig mit unserem Verstand oder mit unserem Denken in Einklang gehen, die sich widersprüchlich vielleicht auch anhören, wo man denkt, entweder so oder so, aber beides geht für uns nicht. Und zudem leben wir ja auch in Zeiten, in einer Welt, wo wir ebenfalls tagtäglich mit so Ungereimtheiten konfrontiert werden, mit Widersprüchen auch konfrontiert werden, gerade in der jüngsten Vergangenheit, die ganze Thematik um Corona herum oder auch die Aussagen über den Ukraine-Krieg, Themen oder Klima, Umwelt, Energieversorgung, all das, da stößt man immer wieder auf Widersprüchlichkeiten und Konträren. Und wenn man darüber ins Gespräch kommt, ganz schnell tun sich da Fronten auf. Ja. Man bezieht Positionen, kontrovers diskutiert, polarisiert, bis hin zum erbitterten Streit und Entzweiungen über diese Thematiken. Viele Fragen unserer Zeit haben keine einfachen Antworten, die wir doch so gerne hätten. Wir suchen gerne einfache Antworten, einfache Lösungen, aber viele Fragen, die uns beschäftigen, haben diese nicht. Und auch in unserem persönlichen Denken, in unserer Wahrnehmung, in unserem Erleben, bisher sicher geglaubte Überzeugungen fangen an zu bröckeln. Gewissheiten, Werte, all diese Dinge. Man hat den Anschein, die Normalität scheint sich aufzulösen. Geht es nur mir so oder geht es euch auch so? Das, was vor Jahren noch normal war, ist heute lang nicht mehr normal. Ja. Und sogar die Grundfesten unseres Glaubens werden mittlerweile hinterfragt, kommen ins Wanken, weil Ansichten der Kirchen sich verändern, anpassen. Man will den Trends nicht nachhängen, den Trends unserer Zeit, den Tendenzen unserer Zeit, nicht ins Hintertreffen geraten, nicht ins Abseits geraten. Und so werden Entscheidungen getroffen, oder Richtungen auch eingeschlagen, wo man sich fragt, ist das noch meine Kirche? Ja. Aber was will ich sagen? Vieles geht einfach nicht mehr auf in unserem Denken, entzieht sich meiner zumindest logischen Erklärbarkeit. Und als Christ, als gläubiger Mensch, suche ich natürlich im Wort Gottes nach Antworten, such da nach Orientierung, nach einem Halt. Aber auch da stoße ich auf Stolpersteine, auf Dinge, die ich in meinem Verstand nicht so leicht zusammenbringen kann. Wir wünschen uns gerne so Harmonie in den ganzen Aussagen im Worte Gottes, ja, eine Klarheit der Gedankengänge, gerne auch schwarz-weiß, ja, so ist es und so nicht. So lieben wir das eigentlich. Doch die Bibel ist in vielen Passagen einfach anders. Da tun sich Spannungen auf, wenn wir die Bibel lesen, Ungereimtheiten, manchmal sogar Gegensätze. Aber ist es nicht gerade das, dass das Wort Gottes lebendig macht, spannend macht, interessant macht für uns, gerade diese Spannungen? Das ist das, was für mich die Bibel nicht langweilig macht. Werden lässt, dass ich sie immer noch nach so vielen Jahren auch noch gerne lese und letztendlich auch mit Gewinn lesen möchte. Aber diese Spannungen können uns auch daran hindern, den Gewinn herauszuziehen und gerade diese Gegensätze, die wir wahrnehmen. Zum Beispiel schon bei der Beschreibung des Wesens Gottes haben wir so große Gegensätze in der Bibel. Einerseits der menschenfreundliche, großzügige, barmherzige Vater im Himmel. Und auf der anderen Seite der unbestechliche Richter dieser Welt. Oder auch wenn wir an die Rettung denken, diese Rettung allein aus Gnade, einer der wertvollsten Erkenntnisse der Reformationszeit. Gott nimmt uns so an, ohne dass wir irgendetwas leisten, ohne dass wir etwas dazu beitragen sind. Wir sind gerettet aus Gnade. Aber dann lesen wir auch Sätze wie, der Glaube ohne Werke ist nutzlos. Ja? Im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 20. Kein Wunder, dass Martin Luther mit dem Jakobusbrief so seine Schwierigkeiten hatte. Am liebsten hätte er ihn aus der Bibel rausgestrichen. Aber streichen, ob das die Lösung ist? Wenn wir alles streichen wollten, mit was wir Schwierigkeiten hätten in der Bibel, würde wahrscheinlich nicht mehr viel übrig bleiben. Nicht streichen ist die Lösung, sondern diese Aussage nebeneinander stehen lassen und Spannungen dazwischen auch aushalten. Und es ist ja nicht nur Jakobus, der davon schreibt, sondern auch der Apostel Paulus selbst. Da lesen wir Sätze wie, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja. Wie passt das mit der Gnade zusammen? Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wenn wir schon beim Fürchten sind, Petrus sagt zum Beispiel, fürchtet Gott. Jesus dagegen ganz oft, fürchtet euch nicht. Ja, nicht nur einmal. Oder andere Gegensätze. Ist es jetzt der schmale Weg, die enge Pforte? Ist es die kleine Herde? Oder ist es diese großzügige Einladung Gottes, weil er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Immer wieder so Gegensatzpaare, Spannungen, die entstehen. Und bei meinem Beschäftigen mit der Bibel, bei meinem Studieren und immer wieder Informieren auch darüber, ist mir immer mehr klar geworden, dass die biblische Wahrheit sich in einer Spannung befindet. In einer Spannung befindet zwischen zwei Polen oder vielleicht auch zwischen zwei Leitplanken, wie man das beschreiben möchte. Einerseits und andererseits, oftmals. Gegensätze, die sich oftmals auf den ersten Blick vielleicht wie Widersprüche auch geben, aber vielmehr in einer Ergänzung gesehen werden wollen. Und unsere Natur und unsere Logik oftmals, sie will entweder oder. Ja, so oder so. Aber mit diesem Entweder-Oder-Denken geraten wir bei der Bibel ganz schnell an unsere Grenzen, bis dahin, dass wir an diesen Widersprüchlichkeiten auch verzweifeln können oder auf Abwege geraten. Es gibt etliche Beispiele, wo uns die Bibel zwei Seiten zumutet, zwei Seiten, und wo sie auch nebeneinander stehen gelassen werden wollen. Und diese Spannung in der Bibel, im Wort Gottes, ist für uns nicht einfach auszuhalten. Zudem, sie will ja nicht einfach nur ausgehalten werden, sondern indem wir sie lesen, diese Spannungen führen uns tiefer in die Wahrheit und dann auch in das Wesen Gottes hinein. Wir sollen es mehr und mehr erkennen. Wenn wir Gott mit unserem Verstand ganz schnell erfassen könnten, das Wesen Gottes zum Beispiel, ja, dann wäre es nicht Gott. Wenn wir das in unsere Schachteln alles reinpacken können, von hier bis da, Gott ist viel größer. Gott ist viel wunderbarer, Gott ist viel unergründlicher, als wir das jemals können. Und wir bekommen dadurch, durch diese Spannung in der Bibel, auch einen Blick für das Ganze, für die beiden Seiten der Wahrheit. Und ich glaube, uns helfen hier keine Harmonierungsversuche, irgendwie das Ganze in Einklang zu bringen. Wir können diese Gegensätzlichkeit nicht einfach auflösen. Manchmal geschieht es sogar bei genaueren Hinschauen das Gegenteil. Wenn wir uns noch mehr da rein vertiefen oder da grübeln, sie werden eher noch unausweichlicher und kantiger, diese Gegensätze. Aber all diese sich zum Teil widerstrebenden Gedankenlinien finden, und das ist das Großartige, in Jesus Christus, unseren Herrn, zusammen. Jesus Christus, seine Person, ist der Inbegriff und oder der Höhepunkt aller Gegensätzlichkeiten, könnte man eigentlich sagen. Ja, das klingt komisch, ne? Jesus, der Höhepunkt aller Gegensätzlichkeiten. Aber was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel mal diese zwei Aussagen, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir sind mit diesem Gedankengang schon vertraut, ja? Wir haben das schon so abgespeichert. Aber jetzt für einen Menschen, der von Gott nichts weiß, er sagt sich, entweder Gott oder Mensch, beides geht nicht. Oder einerseits das Lamm Gottes und andererseits auch der Löwe von Juda. Ja, was für Gegensätze da aufeinanderprallen, was für ein Kontrast. Oder auch in dem praktischen Handeln von Jesus sehen wir solche Gegensätze in einer praktischen Lektion, die er seinen Jüngern weitergibt am Vorabend seiner Verhaftung. Der König aller Könige wäscht seinen Jüngern die Füße. Die geringste, der niedrigste Dienst, den ein Sklave getan hat. Und klar, Petrus rebelliert, weil er das auch nicht verstehen konnte. Jesus sagt ihm, später wirst du es verstehen, begreifen. Ja. Und auch selbst bei der Kernbotschaft des Evangeliums, ja, wir alle kennen die Kernbotschaft des Evangeliums, die sowohl von Jesus als auch von den Aposteln immer weiter vehement, leidenschaftlich auch wiedergegeben wurde, umkehren, Buße tun, in die Nachfolge einsteigen. Unübersehbar wird eigentlich in der Bibel diese ganze Dringlichkeit im Neuen Testament zumindest eines Geheiligten, einer tiefen Umkehr entsprechenden Wende im Leben. Dazu wird aufgefordert, dringendst aufgefordert. Generationen von Christen haben das so zu den Rahmenbedingungen gemacht einer richtigen Bekehrung, einer ernst gemeinten Umkehr. Und dann lesen wir von einem Mann, der gemeinsam mit Jesus, einem weiteren Verurteilten, einem römischen Kreuz hängt. Ein kurzer Wortwechsel zwischen den Gekreuzigten hat stattgefunden und einer der beiden Mitverurteilten schafft es quasi in letzter Minute, könnte man sagen, den Zutritt zum Paradies. So schildert es zumindest Lukas. Ein kurzer Satz, ein schlichtes Bekenntnis zu Jesus, dem König, der unschuldig verurteilt ist, reicht aus. Lukas 23, Vers 42. Jesus, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das hat ausgereicht, um diese Antwort von Jesus zu kriegen. Wir fragen uns, was so einfach? Ja? Wir würden ein bisschen mehr erwarten von jemandem, der sich bekehrt, oder? Wo ist hier die von Johannes geforderte Frucht, würdige Frucht einer Buße? Oder der Buße würdige Früchte, so sagt das richtig genommen. Oder denken wir nur an ein Gleichnis, welches Jesus einmal erzählt, in Matthäus 20, da spricht er von angeheuerten Arbeitern in einem Weinberg, ein Vergleich, wie es im Reiche Gottes zugeht. Auch hier tut sich in unserem Denken eine Kluft auf oder eine Spannung, wenn nicht sogar eine empfundene Ungerechtigkeit, wie Gott handelt. Denn auch diejenigen, die zuletzt noch kurz vor Arbeitsschluss die Arbeit antreten, angeheuert werden, eine einzige Stunde haben sie gearbeitet, nicht viel geleistet und trotzdem erhalten sie den gleichen Lohn wie diejenigen, die den ganzen Tag geschuftet haben. Ist das nicht ungerecht? Ja. Unser gerechter Gott, für so einen Chef würden wir wahrscheinlich nicht arbeiten. Ja. Streiken, kündigen, die Presse anrufen. Ja, irgendwie würden wir uns das schon einfallen lassen, damit wir unseren Unmut Luft machen. Lesen wir mal dieses Gleichnis. Ich möchte das heute mal beispielhaft, dieses Gleichnis mit euch lesen, wie wir da vielleicht unseren vermeintlichen Gerechtigkeitssinn beschwichtigen können. Matthäus 20, ab Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Also die haben sich gelangweilt. Und zu diesem sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, werde ich euch geben. Hier kein korrekter Lohn, also keine konkrete Summe, sondern was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von dem Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Manche Originalhandschriften fügen hier noch hinzu, denn viele sind berufen, weniger aber auserwählt, was wir dann im Kapitel 22 nochmal lesen. Aber das hätten wir doch nicht von Gott erwartet, oder? Unterschiedliche Leistung, gleicher Lohn. Nach menschlichen Gerechtigkeitsempfinden widerstrebt uns das, stimmt's? Irgendwas passt hier doch nicht. Aber was wäre gewesen, wenn die zuerst Eingestellten nie erfahren hätten, was die Letzten bekommen haben? Wären sie nicht auch einfach zufrieden gewesen? Sie hatten ja das, was ausgemacht war, bekommen. Sie hatten die vereinbarte Summe. Aber am Schluss des Gleichnisses steht ein Satz, der uns vielleicht hilft, mit dieser gleichen Belohnung klarzukommen. Der Weinbergsbesitzer reagiert auf die verständlichen Vorwürfe der Langzeitarbeiter mit folgendem Hinweis. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Also er sagt, ich bin dir nicht schuldig geblieben. Ja, ich habe mich an die getroffene Absprache gehalten. Du hast die Summe bekommen, die ich dir versprochen habe. Aber dann kommt er noch mit einer Frage, die auf diese eigentliche Ursache unserer Unzufriedenheit abzielt. Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Könnte das die Ursache der Mocherei, der Rebellion sein? Ja. Sich mit anderen zu vergleichen? Weißt du, mit anderen vergleichen, das ist eigentlich nie gut. Das ist nie gut. Es bringt oft Neid mit sich, Neid bringt oft Unzufriedenheit mit sich und es bringt dich kein Stück weiter. Statt Neid ist hier Freude an der Großzügigkeit Gottes angebracht. Denn belohnt wird bei Gott nicht nach Leistung. Gott belohnt nicht nach Leistung. Und doch erscheint es uns hier, dass der gerechte Gott ungerecht in sein Handeln ist, weil wir von unserem Verdienstdenken herkommen. Ja. Wir haben immer so ein Verdienstdenken. Wenn uns etwas Schlechtes widerfährt, habe ich denn das verdient? Oder? Habt ihr bestimmt auch schon mal gedacht. Wir denken so. Und wie bei diesem Gleichnis, das haben wir jetzt bloß beispielhaft, stoßen wir immer wieder auch in der Bibel auf solche Spannungen, Widersprüchlichkeiten, Gegensätze, die sich da vor uns auftun. Immer wieder auf Passagen, die unser Unverständnis hervorrufen. Eine weitere Spannung, die ich heute mal so stellvertretend noch erwähnen möchte, ist die Spannung zwischen der Erwählung Gottes und der freien Entscheidung des Menschen. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Über die Erwählung Gottes auf der einen Seite und die freie Entscheidung des Menschen auf der anderen Seite? Das ist auch so eine Spannung, die immer wieder mal in einzelnen Bibelversen zum Vorschein kommt. Da lesen wir beispielsweise so Sätze im Römerbrief, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, verhärtet er. Oder ich lese mal auf einer neueren Übersetzung, die Neue Lebensbibel überträgt diesen Vers so. Ihr seht also, dass Gott sich über den erbarmt, über den er will. Und dass er das Herz eines anderen verschließt, sodass er nicht auf ihn hört. Was für ein Gegensatz auch. Oder auch Jesus selbst spricht in einem Gleichnis von dem großen Hochzeitsmahl davon. Am Schluss sagt er, denn viele sind, jetzt haben wir diesen Vers nochmal, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Ja. Also die Erwählung, die Auswahl Gottes, die Souveränität Gottes kommt hier zum Vorschein. Auf der anderen Seite gehören wir ja zu der Art von Christen, davon gehe ich mal aus, die eine große Betonung auf die eigene persönliche Entscheidung legen, eines Christen. Ein Bibelwort, was mein Glaubensleben, eigentlich mein neues Leben mit Jesus von Anfang an bestimmt und geprägt hat, begleitet hat, seit dem 27. Mai 1992, da ist es geschehen, da war nämlich das der Losungstext gewesen an diesem Tag, 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 19. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch, so wähle das Leben, damit du lebst. So begann mein Glaubensleben. Ja. Mit einer Wahl. Gott gibt uns die Möglichkeit zu wählen und uns für ihn, aber leider auch gegen ihn, zu entscheiden. Aber weil Gott uns so sehr liebt, gibt er uns noch eine Entscheidungshilfe mit dazu. Seht ihr das? So wählt das Leben, das ist seine Empfehlung. So wählt das Leben, damit du lebst. Also wir dürfen wählen, wir müssen sogar entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen. Und doch, wenn ich in mein Leben hineinblicke, war es von Anfang an Gott, der mich gesucht hat, der mich gezogen hat. Ich habe Gott nicht gesucht. Ja. Im Propheten Jesaja beispielsweise, da bedauert Gott, dass sein Volk sich in der Situation nicht für ihn entschieden hat. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Alles wäre möglich gewesen, aber ihr habt nicht gewollt, sagt Gott. Ähnlich sehen wir das bei Jesus, Matthäus 23, Vers 37. Wie oft, Jesus blickt in dem Moment auf Jerusalem, ja, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Wenn der Mensch nicht will, ist selbst Jesus sind die Hände gebunden. Wer nicht will, den lässt er auch. Das ist ein ernster Gedanke. Es ist eine Entscheidung. Und nochmal Jesus in Johannes 5, Vers 39, hier spricht er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ihr forscht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ja? Also auch hier immer wieder eine Betonung auf die Entscheidung. Und doch haben wir auch die andere Seite, die Erwählung Gottes, die Erwählung seines Volkes zum Beispiel. Aus allen Völkern der Erde hat sich Gott ein Volk erwählt. Warum dieses Volk? Dieses manchmal ganz schön störrische Volk. Ja. Das ist eine Erwählung, die Gott trifft. Aus allen Völkern sich ein Volk erwählt hat. Und doch, durch Jesus kommen im Nachhinein dann auch alle Nationen, haben die Möglichkeit, zu seinem Volk hinzuzutreten. Beides. Und das sind Spannungen immer wieder, die sich auftun. Oder auch, wenn wir an die Bekehrung von dem Apostel Paulus denken. Paulus hat Jesus auch nicht gesucht. Sondern Jesus ist vehement in sein Leben hineingetreten. Dich will ich, dich brauche ich als Werkzeug. Was will ich sagen? Diese Spannung in der Bibel, immer wieder finden wir die in verschiedenen Aussagen. Und ich möchte ganz bewusst uns nicht dazu ermutigen und auch das heute Abend nicht versuchen, diese Spannungen der Bibel aufzulösen, sondern vielmehr auszuhalten und darin zu leben und damit die ganze Wahrheit auch immer mehr zu entdecken. Die Größe, die Möglichkeiten, die Souveränität unseres Gottes. Oftmals gibt es kein so oder so, sondern beides. Beides ist die Wahrheit. Die Gefahr besteht nämlich, wenn man versucht, diese Spannungen aufzulösen in der Bibel, dass man in die eine oder in die andere Richtung abdriftet. Dass Spaltungen entstehen wegen spezieller Erkenntnisse, Einseitigkeit in der Lehre. Und wenn man in die Kirchengeschichte ehrlich hineinschaut, da wird es auch immer wieder sichtbar. Dann ist es auch immer wieder geschehen. Ganz markant bis in unsere Zeit hinein die sogenannte Alphasöhner-Lehre. Ja? Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen und es geht ja auch nicht darum, das zu betrachten, was andere glauben, sondern vielmehr soll unser Glaube ja auf einem festen Fundament stehen. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir immer wieder so spannungsvolle Stellen. Doch wenn wir sie gemeinsam mit dem Heiligen Geist lesen, Gottes Wort mit dem Heiligen Geist lesen, dann mit offenen Herzen auch für die Wahrheit, dann erkennen wir das, was Gott eigentlich will, was er vorhat, oftmals das Herz Gottes. Das Herz Gottes hinter diesen ganzen Aussagen, das Wesen Gottes und sein Handeln wird offenbar. Eins, was mir, und ein letztes vielleicht doch, was mir in dieser Sache sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir im Verständnis und in der Erkenntnis auch des Wortes Gottes wachsen wollen, dann müssen wir unbedingt an der Liebe zur Wahrheit festhalten. Es geht nicht um unsere Meinung, die wir durch die Bibel belegen wollen. Wie oft habe ich das schon erlebt? Da sucht jemand Bibelstellen raus, um seine Meinung zu belegen. Und da findest du auf alle Fälle was. Ja? Es wurden schon die schlimmsten Dinge mit der Bibel begründet. Ja? Es geht nicht um unsere Meinung, um unsere Ansichten, um unsere Ansehen. Nicht mal um unsere Ansehen geht es. Ja? Wir müssen auch manchmal eingestehen, dass wir uns geirrt haben in manchen Dingen. Es geht auch nicht um unsere Vorlieben, was wir gut und richtig finden, sondern es muss unbedingt darum gehen, was ist die Wahrheit? Was ist Gottes Wahrheit? Das zu erkennen. Selbst wenn ich dabei zugeben muss, ich habe mich in der Vergangenheit geirrt. Aber das fällt nicht leicht, klar. Wenn wir mit so einem offenen Herzen die Bibel lesen und darüber ins Gespräch kommen, dann ist das immer, immer erbaulich. Ja. Und nicht entzweiend. Aber das ist wichtig. Immer dieses offene Herzen und die Wahrheit erkennen wollen. Paulus spricht mal im 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 2, Vers 10, von Menschen, die den Teufel auf dem Leim begangen sind. Es sind diejenigen, die die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Oder die Neue Genfer Übersetzung überträgt den Vers: Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Die Liebe zur Wahrheit muss im Vordergrund stehen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir sie studieren, wenn wir sie lesen, wenn wir auch miteinander im Gespräch sind. Wir wollen, wie gesagt, nicht durch die Bibel unsere Meinungen bestätigen, unsere Ansichten belegen, sondern wir wollen die Wahrheit Gottes erkennen. Und jeder Versuch, diese Spannungen in der Bibel aufzulösen, meistens führt es in irgendeine Verirrung hinein, eine Einseitigkeit, Polarisierung, in einen Streit. Wortgezänke, wie es Paulus mal nennt. Habt ihr gelesen, ja? Wortgezänke und Streitereien. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Gewinn ziehen für unser Leben, indem wir die Schrift studieren. Und deshalb im Herzen immer diese Liebe zur Wahrheit, mit offenem Herzen und mit dem Heiligen Geist die Bibel lesen. Und ich habe mir heute gedacht, am Schluss von dem ersten Teil, wir haben noch ein paar Minuten bis zur Pause, möchte ich mal so euch fragen, was so eure Spannungen sind, die ihr in der Bibel entdeckt, oder vielleicht Gegensätze, Dinge, mit denen ihr überhaupt nicht klarkommt vielleicht, wo ihr euch immer wieder aufstoßt oder die Fragezeichen bei euch hervorrufen. Vielleicht auch Stellen, die euch manchmal verzweifeln lassen. Könnt ihr kurz drüber nachdenken. Kann wahrscheinlich nicht alles beantworten, aber zumindest mal sammeln und vielleicht beim nächsten Mal. Genau, vielen Dank. Ich wiederhole es nochmal für die Aufnahme. Kurz zusammengefasst für die Ergänzung. Die Gemeinschaft, Gemeinde. Deshalb hat Jesus Gemeinde ins Leben gerufen, dass wir einander haben auf dem Weg und dass wir uns auch gegenseitig ermahnen und ermutigen. Dass wir im Verständnis auf uns aufpassen, dass wir ja, die Dinge, die uns vielleicht Schwierigkeiten machen in der Bibel, richtig verstehen, weil wir einen Austausch haben untereinander. Gegenseitig, was der eine sieht, sieht der andere nicht. Und so können wir uns gegenseitig auch beim Bibelbetrachten ergänzen. Deshalb auch so diese Abende oder auch andere Bibelabende in der Gemeinschaft, die uns helfen, ja, die Wahrheit letztendlich zu erkennen, immer mehr. Ja, ein Geheimnis Gottes, dass er den Menschen den freien Willen, die freie Entscheidung gibt, sich auch gegen ihn, das ist ja ein Risiko, das er da eingeht, ne? Das Risiko, dass sich Menschen auch gegen ihn entscheiden können. Aber Gott wollte eine Liebesbeziehung. Und Liebe ist immer freiwillig, oder? Ja, ich habe meine Frau nicht gezwungen. Liebe ist immer freiwillig und muss auch immer freiwillig bleiben. Ja. Und nur das macht es ja aus. Und das, da gehört auch die eigene Entscheidung dazu. Und Gott riskiert das. Gott geht das Risiko ein. Weil er eigentlich, ja, weil es keine Alternative zu Gott gibt. Der Mensch sieht es nur nicht. Er ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Gehe ich vielleicht kurz noch drauf ein. Das ist ja das Interessante auch. Und das auch, was auch wieder die Spannung ist in der Bibel. Einerseits die Gebote Gottes, die Gesetze, die nicht aufgehoben sind. Keineswegs. Und doch geht Gott dann einen Weg, dass er uns diese Gebote aufs Herz legt. Das heißt, durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist kommt in dein Leben und die Gesetze sind eigentlich ein Teil von dir. Du willst sie halten, weil Gott in dir wohnt. Ja. Und das ist äußerlich gesehen, das ist eine Spannung, so ein Gesetz von außen. Aber Gott ist einen Weg gegangen, um, ja, dass es nicht wie von außen nur ein Zaun ist, sondern dass die Freiwilligkeit, wie du sagst, diese Freiheit dahinter ist, weil wir ja, Gott lieben, die Gebote halten, deshalb halten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann machen wir mit dem Thessalonischer Brief weiter. Ja. Kommt vielleicht dieser Vers nochmal, die Liebe zur Wahrheit. Weiß ich. Thank you.